Herzlich willkommen beim Wirtschaft aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Seit fast 2 Jahren hat der Fahrradspezialist Rose Bikes einen neuen Mann an der Spitze. Sein Name ist Markus Diekmann und unter seiner Führung hat sich das Bocholter Traditionsunternehmen wirklich beachtlich entwickelt. Bis heute, also Stand Oktober 2020, hat Rose Bikes einen Umsatzzuwachs von 30% erwirtschaften können. Über das Geheimnis dieses Erfolges, seinen unbedingten Drang immer gewinnen zu wollen, sein ereignisreiches unternehmerisches Leben und über die sicherlich auch sehr spannende Frage, wie er das alles als Vater von 2 Kindern unter einen Hut bekommt, möchte ich heute mit Markus Diekmann sprechen. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du die Zeit heute hier für uns nimmst.
Danke, dass ihr hier seid. Freue ich mich sehr drüber und freue mich jetzt auf den gemeinsamen Podcast. Bin schon sehr gespannt auf deine Fragen.
Ja, und ich erst. Markus, zu Beginn des Podcasts habe ich eigentlich immer dieselbe Frage, um den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen die Person, mit der wir es hier heute zu tun haben, vorzustellen. Würde ich heute auch gerne so machen und einfach dich mal fragen, wie du dich selbst mit wenigen Worten beschreiben würdest.
Das ist eine gute Frage und die beantworte ich natürlich gerne. Also, ich denke, ich bin sympathisch und nett. Ich müsste mal meine Mitarbeiter aus der Leadership fragen, aber ich glaube, die das auch bestätigen. Und ich glaube mich besonders aus, dass ich immer optimistisch unzufrieden bin.
Optimistisch unzufrieden?
Optimistisch unzufrieden.
Okay.
Mein Optimismus werde ich nie verlieren, aber auch nie meine Unzufriedenheit. Und das ist auch, glaube ich, Teil meines Erfolgsgeheimnisses, sich immer weiter zu verändern, immer weiter zu entwickeln, nie zu ruhen, sondern immer rastlos getrieben zu sein. Und immer mit dem wirklichen Willen, immer gewinnen zu wollen.
Und, okay, der Wille gewinnen zu wollen, muss ich mir merken.
Ja. Den Wille gewinnen zu wollen, ja. Und ich kann gerne privat bei Gesellschaftsspielen verlieren, aber im Business verliere ich nicht gerne. Und ich, okay, ehrlich gesagt, verliere ich auch im Fahrrad nicht gerne. Eigentlich verliere ich selten gerne.
Na gut, also wer verliert aber schon gerne?
Ja, ich muss dazu sagen, ich mag es zu verlieren. Ich verliere nicht gerne, aber ich mag es zu verlieren. Und ich werde gerne vernichtet.
Was heißt denn vernichtet von anderen, weil die so ambitioniert sind, dich zu schlagen?
Ja, absolut. Und ich finde das auch toll, daraus zu lernen. Warum, ja, warum haben die mich so geschlagen? Ich sehe das auch nicht, geht auch nicht beleidigt vom Spielfeld, sondern was kann ich von denen lernen? Was waren die 3 Dinge, die sie besser gemacht haben als ich?
Ja.
Und ich bin mir sicher, beim nächsten Mal kriege ich sie.
Okay, das ist mal ein guter Anspruch. Im Vorfeld bei der Recherche zu diesem Podcast habe ich mich natürlich so ein bisschen im Internet schlau gemacht, habe einen richtig langen Lebenslauf auf LinkedIn gefunden. Also der ist sehr, sehr facettenreich. Mhm. Und ich habe gedacht, Mensch, so für so einen 41-Jährigen ist er irre facettenreich. Mhm. Deshalb maß ich mir nicht an, den zusammenfassen zu wollen. Mhm. Aber vielleicht mal so aus deiner Sicht, was sind denn die totalen Highlights der letzten 20 Jahre gewesen?
Totales Highlight war schon, dass ich, glaube ich, mit 16 mir schon die
Jetzt wird geklopft hier nebenan.
Ne? Gehämmert. Sorry für alle Zuhörer dazu, hört gleich wieder auf. Wir bauen ein bisschen um und nutzen die Corona-Zeit, die natürlich traurig für alle ist und Menschen sterben, aber die nutzen wir auch zur Weiterentwicklung des Ladens gleichzeitig.
Ja. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind hier in der Rose Bike Town in Bocholt und haben hier einen schönen Ausblick auf die Umgehungsstraße.
Ja, also ich wusste seit ich 16 bin, dass ich dass ich Unternehmen verändern möchte. Das war immer schon in mir drin, wie andere vielleicht spüren, dass sie Fußball gerne spielen, hatte ich das und hatte mit 16 schon die Wirtschaftswoche abonniert. Und
ernsthaft?
Ja. Boah. Wusste das immer und habe mich damit intensiv beschäftigt und war froh, dass ich extremst viel verschiedeneartige Nebenjobs auch schon immer gemacht. Ich habe in der Bäckerei Brötchen ausgefahren, ich habe in der Bäckerei Brötchen verkauft, ich habe in der Tankstelle gearbeitet, ich habe in der Supermarktkasse gesessen, Regale eingeräumt, ich habe im Getränkemarkt gearbeitet, ich habe am Fließband gestanden und Flaschen abgefüllt für Tierarzneiprodukte.
Stand nicht im Lebenslauf.
Nee, der stand nicht im Lebenslauf, genau. Aber das heißt, ich kann mir ich habe im Lager gearbeitet, ich habe im Callcenter gearbeitet, ich kann mir bis heute alles ziemlich genau vorstellen, zeigt mir eine Bilanz und das konnte ich schon immer mit sehr viel, das hat auch mein damaliger Mitgesellschafter Thomas immer gesagt, dass er bewundernswert fand, ich zeige mir eine Bilanz und ich kann mir ein ganzes Unternehmen dahinter vorstellen.
Okay.
Jede Ecke, wie sie aussieht, das kann ich mir sehr fantasievoll vorstellen. Habe dann Steuerfachangestellter gelernt und an alle Steuerfachangestellten, ich konnte dadurch viel lernen, aber es war für mich persönlich der langweiligste Job, den ich je in meinem Leben gemacht habe, aber ich partizipiere bis heute davon. diesen Job gemacht zu haben. Und bitte nimmt das nicht als Beleidigung. Es passt nur zu einem kreativen Macherkopf wie zu mir nicht. Ich dachte, als Steuerfachangestellter verändert man alle Unternehmen. Hab dann herausgefunden, das tut man nicht. Dann war ich bei Hupfer in Coesfeld im Controlling. Das war auch toll. Konnte ich nochmal ein Anlagenbauunternehmen sehen. Hat mir auch so viel Spaß gemacht. Aber ich merkte schon relativ früh, so richtig mit mir als Angestellter klappt das nicht. Weil ich viel zu sehr eine eigene Meinung habe, wie man ein Unternehmen verändert.
Bist du richtig angeeckt dann auch?
Ja. Ich habe immer schon gemacht, was ich wollte.
Okay.
Ja. Unkontrollierbar, würde ich sagen.
Ja.
Der und unsteuerbar.
Steuerfachangestellte, der unsteuerbar ist.
Ja, absolut. Und von der blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit 24 selbstständig zu machen. Und da ich sowieso schon immer nebenbei alles gemacht habe, war das jetzt auch nicht so ein Thema. Hatte dann noch ein bisschen studiert in Bocholt. Dann die Selbstständigkeit mit einer strategischen Marketingagentur,
ja.
Werbemacher. Da haben wir immer schon zu 50% E-Commerce beraten und E-Commerce aufgebaut und zu 50% klassisches Marketing gemacht. War toll, das Ganze zu lernen, auch als Steuerfachangestellter mal die kreative Seite machen zu dürfen. Ich habe verschwiegen, dass ich zwischendurch noch in der Sanierung ein bisschen mitgeholfen habe. Und was ich immer gelernt habe, ich habe noch nie verstanden, warum Unternehmen erst bis zur Pleite hinlaufen und sich nicht vorher verändern. Und darum fand ich das ganz clever, mit der Marketingagentur schon vorher einzugreifen, bevor
Macht es Sinn.
Zu spät ist. Und das Blöde an der Werbeagentur ist, das war unglaublich toll und wir haben unglaublich ein ganz, ganz tolles Team gehabt, tolle kreative Sachen gemacht, sind schnell bekannt geworden, schnell groß geworden, das war alles super. Aber so richtig Geld verdienst du nie, weil das ist ein bisschen problematisch, weil du machst alles und nichts. Und wir waren so eine genannte 360-Grad-Agentur. Wir haben Print gemacht, wir haben Online gemacht, Radio, alles. Und dann habe ich gelernt, get big, get specialized or get out.
Ja.
Und daran habe ich mich gehalten. Also haben wir dann entschieden, gemeinsam alles, was nicht E-Commerce war, wegzugeben. Haben aus Werbemacher ganz kreativ Shopmacher gemacht.
Läuft, ja.
Genau. Und haben damit Shopmacher relativ schnell eine Erfolgsgeschichte geschrieben, auch deutschlandweit. Und war die richtige Zeit, war komplett spezialisiert auf E-Commerce. Shopmacher gibt es heute immer noch. Mein Bruder ist damit in der Geschäftsleitung, macht das heute. Ich durfte es 2015 verkaufen. Warum habe ich es verkauft? Gab es gar keine lange Geschichte. Ich wurde Familienpapa und dachte, ein bisschen Geld auf die sichere Seite des Lebens zu bringen, ist auch nicht schlecht. Mache ich mal. Und das Angebot war gut, also gab vorher gar keine Idee, das zu tun.
Okay.
So ist das manchmal, wenn der weiße Ritter an einem vorbeireitet. Heute läuft Jobmacher sehr, sehr gut. Tolle Leute mit viel Leidenschaft, die das betreiben. Ich freue mich manchmal mit meinem Bruder noch so ein bisschen mitgucken, über die Schulter gucken zu dürfen, aber Rat nimmt er auch nicht an, das macht er anders, wie er es will. Und das ist auch gut so.
Wahrscheinlich wie sein Bruder.
Wie sein Bruder, ja. Unsere Eltern haben uns so erzogen einfach.
Ja. Bist du wehmütig manchmal, wenn du an die Zeit bei Shopmacher zurückdenkst?
Nein, ich finde, ein Kapitel, was abgeschlossen ist, ist abgeschlossen. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit und eine ganz prägende Zeit. Und ich habe unglaublich viel lernen dürfen, habe unglaublich tolle Menschen kennenlernen dürfen. Ja. Aber ich habe nicht mal die Abschlussfeier gemacht. Ich bin einfach raus ist raus.
Okay.
Ich wollte auch nicht den neuen André Reutsch, damals den neuen Geschäftsführer, die Show stehlen. Ich glaube, man muss dann auch emotional Ich will nicht sagen, dass das nicht ein halbes Jahr richtig wehgetan hat.
Ja.
Also das hat wirklich, wie so eine Liebe, die du verlierst.
Ja.
Also das muss ich sagen, das war schon, das war schon ein hartes Ding. Da hilft auch nicht das Geld auf dem Konto auf der anderen Seite, sondern das
auch vielleicht das Kind zu Hause.
Das Kind zu Hause, ja. Das war emotional schon hart, aber danach war es abgeschlossen. Danach konnte ich mit Betabet eine tolle Erfolgsgeschichte schreiben, als Mitglied der Geschäftsleitung dort. Und wir konnten in kürzester Zeit E-Commerce aufbauen, wir konnten alle Awards gewinnen, das war mega, konnten erfolgreich damit prägen. Dann von Betabet, 2 Jahre Interimsgeschäftsleitung, bin ich dann zu Axel. Axel ist der zweitgrößte Fahrradhersteller der Welt.
Ja.
Betabet ist Europas größte Matratzenkette, dazu gehört in Deutschland
Matratzen-Concord.
Bei Axel bin ich nur deshalb mitgegangen, weil der Vorstandsvorsitzende von Betabet, Vorstandsvorsitzende von Axel der hat gesagt, mach doch nochmal ein Dreivierteljahr hier mit. Das habe ich dann auch getan. Muss sagen, das war nicht meine erfolgreichste Zeit.
Mhm.
Und zwar habe ich da gelernt, dass nur, selbst wenn du einer der C-Levels der Holding eines großen Aktienkonzerns bist, kannst du am Ende trotzdem nicht so einfach irgendwas umsetzen. Das war für mich erstmalig, Betabet war schon groß, aber da waren die Entscheidungswege kürzer.
Und das war dann zu groß.
Ja, ich fand das ich würde es irgendwann in meinem Leben mache ich es nochmal. Also okay. Nicht Axel, sondern
irgendwo.
Aber das kann auch noch in 10 Jahren soweit sein. Ja. Oder in 20 Jahren vielmehr, weil die nächsten, ich habe mich hier fest verankert bei Rose und werde hier auch, habe hier noch ganz, ganz viel vor und bin ja auch Gesellschafter hier dank der Familie Rose. Und bin hier sehr glücklich und wird das auch bleiben. Aber das Interessante ist, du hast die Idee, dann hast du dein Board der Direktoren unter dir, bis du die alle überzeugt hast, geht ewig Zeiten vorbei. Dann überzeugen die Länderchefs. Wenn die Länderchefs alle überzeugt sind, müssen die ihre Boards, ihre Leaderships überzeugen. Das ist für so einen Macher wie für mich viel zu langsam.
Wie ein Riesenkutter.
Ja, und ich stehe immer dafür für radikalen Change.
Ja.
Und wer nicht für radikalen Change, das passt doch nicht zu jedem Unternehmen. Das ist also gar nicht jetzt, dass Axel da was falsch gemacht hat, sondern ich passte einfach nicht perfekt in das Unternehmen. Hatte mich dann entschieden, dieses Unternehmen zu verlassen. Im Guten, wir sind auch heute noch befreundet. Ja. Heute stehen wir im extrem guten Austausch. Wir lernen voneinander.
Ja.
Das ist, glaube ich, was man von mir auch mal lernen kann, sehr offen miteinander zu lernen. Und ja, fand es toll. Kannte Rose natürlich, die kannten mich und ich liebe Fahrrad. Ich finde, was Roses hier gemacht haben, was die aufgebaut haben aus Bocholt, als kleiner Fahrrad-Innenstadtladen.
Das war mega.
Ja. Ja.
2019 bist du hierher gekommen.
Ja,
ich glaube, irgendwie Februar habe ich im Kopf, genau. Was hat dich gereizt an der Aufgabe? Ist ja, wie ich dann vielleicht doch eine Spur kleiner als das, was du vorher hattest. Ist ein Familienunternehmen, halt auch speziell.
Ja, mich hatte ein guter Geschäftsfreund gefragt, oder guter Geschäftsbekannter gefragt, damals, wie kann es denn sein, dass du so bekannt bist in der deutschen Digitalszene und du nicht zu einem Nike gehst oder sonst was, sondern du zu Rose gehst? Ja. So einer kleinen Klitsche aus dem Münzeland, hat er, glaube ich, sogar gesagt. Und ich habe ihm eine klare Antwort darauf gegeben. Ich fand es in meinem ganzen Leben noch nie spannend, aus dem Ersten den Ersten zu machen.
Ja, okay.
Ich fand es auch noch nie schwierig, ehrlich gesagt, die Aufgabe 200 Millionen in die Hand zu nehmen und daraus irgendwas Cooles zu machen. Ich kann mich noch mal ein Gespräch mit dem Ex-AOK-Geschäftsführer, der sagte, wir machen hier so richtig hohes Marketing. Ich so, ja klar, wenn ich ständig Fernsehwerbung kaufen kann klar. Und ich kann die besten Werbeagenturen. Ich finde es reizvoll, mit kleinen Mitteln, und wir haben keinen Investor drin, nichts, das Große zu machen. Und ich meine, wir sind in diesem Jahr, wir sind letztes Jahr 25% gewachsen, wir sind dieses Jahr ohne Corona-Effekt, da komme ich gleich nochmal zu, um über 30% gewachsen. Mhm. Wir haben krasse Meilensteine in der Weiterentwicklung der Organisation erreicht.
Ja.
Wir haben alle Online-Awards, die relevant sind, gewonnen.
Ja. Herzlichen Glückwunsch schon mal.
Ja, danke. Wir gelten als einer der digitalen Leader in Deutschland aktuell. Und das mit diesem, und das haben wir in ein Dreivierteljahr gemacht. Und ich bin stolz, zu dieser kleinen Klitsche Rose gegangen zu sein und den ganzen Großen gezeigt zu haben, wie man schneller, radikaler, mutiger, agiler als Team nach vorne bringt. Mhm.
Wie bist du das damals angegangen? War ja eine neue Aufgabe, wie gesagt, Familienunternehmen, vielleicht auch andere Strukturen, als du sie gewöhnt warst. Wie geht man so eine Riesenaufgabe an?
Ja, das ist, da muss man wissen, ich möchte das mal anders erklären, ohne die falschen Worte. Man muss ja erstmal wissen, dass wir eigentlich gar kein Problem mit der Digitalisierung in Deutschland haben. Das muss man erstmal verstehen. Einen Online-Shop heute zu bauen oder Prozesse zu digitalisieren, dafür gibt es genügend Technologie, mittlerweile gibt es genügend Entwickler, da kriegt man schon hin. Es ist nicht einfach, was die Entwickler machen, ist Königsklasse, ist also nicht einfach, aber wir haben ein Riesenproblem mit der Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen.
Ja.
Das ist unsere große Herausforderung. Ja. Ich möchte es mal anders übersetzen für alle Zuhörer, damit es unmissverständlich ist. Ein veraltetes Konzept, Geschäftsmodell, auf online zu übertragen, ist nicht die Rettung. Das ist nur ein veraltetes Geschäftsmodell auf zwei Kanälen. Oder wie ich immer sage, ein Scheißkonzept auf online zu übertragen, bleibt scheiße, nur jetzt auf zwei Kanälen.
Genau.
Das will niemand. Also müssen wir, bevor wir über Digitalisierung und E-Commerce reden, müssen wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und das müssen wir schnell tun. Und es gibt keine Kompromisse im Change.
Ja.
Kompromisse sind nur der Anfang vom Ende. Das bringt auch niemand. Und es bringt auch keine Salamitaktik, langsam sowas anzugehen. Das muss man radikal machen.
Ja.
Und das hatte ich mit Roses vorher auch vereinbart.
Gab es da irgendwie Bedenken?
Nee.
Die haben direkt gesagt, den Weg gehen wir mit.
Wahrscheinlich, weil es eine Sportfirma ist.
Und
die immer schon sehr dauertransformationsfreudig waren. Und Veränderung ist ja keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit.
Ja.
Das ist eine Notwendigkeit für die Zukunft. Und wir wussten zum Beispiel, dass wir sehr kompliziert und komplex aufgestellt waren. Wir haben in 13 Ländern unsere Räder verkauft. Und die Entscheidung, die wir gemeinsam nach 4 Wochen getroffen haben, wir verkaufen nur noch in 5. Du kannst zwar in den anderen 8 noch bestellen, aber wir haben keiner, der sich um diese Länder kümmert, ja. Niemand. Dafür haben wir Get Big, Get Specialized or Get Out.
Ja.
Durch diesen klaren Fokus werden wir in 5 Ländern bereits im ersten Jahr deutlich mehr Umsatz machen als vorher mit 13 Ländern in total und Komplexität reduzieren. Das gleiche haben wir mit Bikes gemacht. Wir hatten 178 verschiedene Modelle. Viel zu viel. Wir haben es auf 104 reduziert, aber die 104 besser gemacht.
Ja.
Besser nach den Kundenbedürfnissen ausgerichtet. Und haben mehr Umsatz mit den 104 gemacht als vorher mit 178 in total. Ja. Dann haben wir gesagt, wir müssen unser Wettbewerb fängt an zu digitalisieren, aber wir sehen noch eine Riesenchance, der Vorreiter zu sein. Aber wir müssen schneller werden. Viel, viel schneller. Wir haben so nach 4 Wochen entschieden, eine Agentur zu kaufen und wir haben Commerz. Und wir haben denen keine Kohle bezahlt, den Gründern. Wir haben sie mit Geschäftsanteilen bezahlt.
Ja, okay.
Warum? Und wir haben sie in die Leadership mit reingesetzt, damit sie weiter ihren Unternehmerspirit einbringen und mitkämpfen und nicht als Insel irgendwo links sitzen. Damit sind wir viel, viel schneller mit der ganzen Weiterentwicklung von allem geworden. Und dann haben wir entschieden, noch mehr Gas im E-Bike zu geben. Dann haben wir entschieden, dass unsere Sportkunden, unsere Experten, die wichtigste Säule bei uns sind, aber wir dazu die Lifestyle-Kunden, die sportiv fahren wollen, die vielleicht als Auto auch ein Audi oder auch von mir aus einen sportiven Mercedes fahren oder einen BMW fahren, die das als Fahrrad haben wollen, für die werden wir auch da sein, auch wenn sie vielleicht kein Hardcore-Rennradfahrer sind. Und du darfst auch bei uns ein Gravelbike, das ist so ein halbes Rennrad, womit du aber auch über Stock und Stein fahren kannst und Schotter, dass du, von mir aus kannst du damit auch nur zum Bäcker fahren.
Machen ja möchtest. Viele. Genau machen wie mit viele. Dem SUV, ne?
Genau. Ja. Aber das ist eine ganz andere Art der Kommunikation. Ja. Auch das haben wir verändert und haben wir gemacht. Und wir haben gesagt, wir werden sofort ins Marketing deutlich mehr investieren. 50%. Wir trauen uns, diese Wette einzugehen, dass das am Ende gut ausgeht. Und das haben wir getan. Aber ohne diesen, wir haben die Leadership neu besetzt, wir haben das Management erweitert und so weiter. Und aber ohne, und das alles nur in 4 Wochen.
Okay. Also ich finde das extrem spannend. Wenn du all diese Dinge anschneidest, habe ich den Eindruck, viele, gerade mittelständische Unternehmen, vielleicht auch oft familiengeführte Unternehmen, haben ja auch ein Stück weit Angst vor dieser Veränderung. Die haben vielleicht noch gut laufende Geschäftsmodelle. Wie war das bei dir? Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt Angst, diese Dinge auch umzusetzen, dass das irgendwie in die Hose gehen könnte?
Ohne Angst, habe ich in meinem Leben festgestellt, wird man schlecht.
Okay.
Das heißt, du musst immer, ohne die Angst verlieren zu wollen, zu können, wird man nicht gewinnen. Was soll der Antrieb sein?
Ja.
Und ich habe nur ich verlasse mich sehr auf diese Leute hier. Ich glaube, dass wir momentan eines der besten Digitalteams und insgesamt Teams, ich auch im Marketing, aber auch im Einkauf bis zur IT, also ich glaube, dass wir einfach rundum wirklich gerade eines der besten Teams in Deutschland haben, wegen der Wandlungsfähigkeit und so und des Miteinanders. Und ich weiß eins, wenn du auf Test, Learn, Build Bigger setzt, ehrlich gesagt sind in 1,5 Jahren schon viele Sachen schiefgegangen.
Ja.
Ist doch kein Problem, dann stehe ich halt öffentlich dazu, du, habe ich falsch eingeschätzt, verändern wir.
Ja.
Aber was sind die 3 Learnings aus diesem Fehler? Dann machen wir sie jetzt, wenn das so nicht funktioniert, dann sind die 3 Learnings das, dann wird es so funktionieren.
Okay.
Vollgas.
Oder dann ganz konsequente Ausrichtungen, wenn Fehler, dann korrigieren und anders machen.
Absolut. Und dieses Test, Learn, Build Bigger und auch kein Problem damit zu haben, Fehler einzugestehen, das ist das größte Problem, was heute viele mittelständische Unternehmen haben. Da ist viel zu viel Juhu, alles ist gut Politik. Und selbst wenn ein Projekt, keiner traut sich, weil das als Kritik verstanden wird und nicht aus Retro, schnell eine Retro machen, schnell lernen daraus und sich schnell weiterentwickeln zu wollen. Und jeder hat Angst, dass dann sein Arbeitsplatz das kosten könnte und so weiter. Ist doch Quatsch. Also viel mehr sich auszutauschen, aus Fehlern zu lernen, zeigt doch einfach nur, dass man wandlungsfähig ist. Ist doch das größte Kompliment, was man machen kann.
Aber anders formuliert, die Angst vor der großen, schwerwiegenden Entscheidung hattest du nie?
Die hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie.
Ja.
Aber ich bin immer erst den Berg runtergesprungen und dann habe ich mir überlegt, wie ich unten aufkam.
Ja. Ist das immer gut gegangen?
Nein. Ich habe auch schon viel Geld in meinem Leben verloren, aber ich habe am Ende des Tages immer 10-mal so viel daraus wieder gewonnen.
Ja, okay.
Und die blauen
Flecken. Die Bilanz muss stimmen.
Die blauen Flecken, ja. Und ich habe es tatsächlich noch nie gehabt, dass ich aus jede Niederlage hat nur dazu geführt, dass man gestärkt daraus kam. Und so habe ich das erlebt. Und ich finde viele Dinge so logisch. Ich glaube, Ich habe schon so viele Komplimente bekommen. Markus, was du dir immer so ausdenkst, das ist so gut. Aber stimmt auch gar nicht. Alle Dinge, die ich hier eingeführt habe, die wussten die Leute hier auch alle vorher schon. Ja. Es ist der Mut, das zu entscheiden.
Ja.
Also das heißt, was, wenn ich heute in ein Unternehmen reingucke, die 10 Fehler, die kann mir jeder sagen. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum sie nicht abgestellt werden.
Ja.
Und okay. Das wird mit mir niemals passieren.
Spannend.
Ja.
Jetzt nicht ganz 2 Jahre, Rose. Ist vielleicht schon mal Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Wie sieht's aus? Wie bewertest du diese nicht ganz 2 Jahre?
Ja, ist halt, ich bewerte sie mit gemischten Gefühlen, weil wir ein sensationelles Jahr gerade abgeschlossen haben per Ende Oktober. Das ist ein Geschäftsjahresende.
Ja.
Wir aber gleichzeitig 30 Millionen Euro Umsatz liegen gelassen haben,
ja.
Weil wir einfach, wir sind jetzt auf über 130 Millionen Euro Umsatz gewachsen, waren, als ich gestartet bin, bei 85.
Boah, ja.
Werden jetzt 137 Millionen veröffentlichen. Und wenn man das, also das ist alles hervorragend. Gleichzeitig haben wir das Team massiv ausgebaut, über 150 neue Mitarbeiter, richtig tolle Leute gewinnen können, die das bestehende gute Team einfach super verstärkt haben. Das ist alles mega. Wir haben in der IT Riesenfortschritte gemacht, in der Marketing-Ausrichtung Riesenfortschritte gemacht. Unsere Bikes sind noch besser geworden, also richtig geil.
Ja.
Aber gleichzeitig haben wir einen genialen Customer Service, der aber durch die Corona-Krise und die Nachfragen auch es gab so viel Customer Service Bedarf seitens der Kunden, den wir dann nicht gut bedienen konnten. Jetzt müssen wir nächstes Jahr für unsere Kunden noch besser werden. Das werden wir auch, weil wir ein starkes Customer Care Team haben. Dann konnten wir einfach Bikes nicht liefern, weil wir durch Corona Lieferengpässe hatten.
Ja.
Das heißt, wir hätten tatsächlich den Sprung in 2 Jahren von 85 auf 160 Millionen machen können.
Ja.
Und den Effekt haben wir nicht. Das heißt, wir haben dieses Jahr nur das erreicht, was wir letztes Jahr im Februar schon angekündigt
also
haben.
Also du siehst trotz einem kleinen Rekord ja immer noch irgendwie die Möglichkeiten, es hätte mehr sein können.
Wir werden nächstes Jahr noch deutlich drauflegen und übernächstes Jahr auch. Und wir werden weiter daran arbeiten, die bedeutendste Fahrradmarke in Deutschland zu werden im sportiven Lifestyle-Bike-Segment.
Das ist meine Marschroute.
Ja. Und wenn uns da keine 4 Jahre Zeit übrigens verlassen.
Das heißt, wann ist es soweit?
In spätestens 3 Jahren werden wir das geknackt haben.
Okay, ist da irgendwo ein Ende der Fahnenstange mal absehbar? Also ist das ein endlicher Prozess?
Das Tolle ist ja, dass es ja, und wir merken das ja, dass Business sich so schnell verändert heutzutage, so dass wir uns immer wieder neu erfinden müssen. Und ich bin mir sicher, in 3 Jahren ist wieder das, was wir heute alles nicht auf dem Schirm hatten, das passiert und wir werden dann diese Challenge in Angriff nehmen.
Ja.
Es gibt so eine, Erwin Rose hat mich mal gefragt, Markus, was ist eigentlich dein 5-Jahres-Plan? Und da habe ich für Rose, da habe ich gedacht, ich habe keinen. Ich kann dir nur einen sagen. Mein einziger Plan, den ich habe, ist gewinnen zu wollen.
Ja.
Und wie wir gewinnen, das sage ich dir auf dem Weg. Und genau so funktioniert es. Ich kann mir Dinge vor. Was soll ich denn heute Zeit verschwenden für einen 5-Jahres-Detailplan, wenn er sich sowieso so nicht einhalten lässt?
Hatte er denn, der Erwin Rose, zu irgendeinem Zeitpunkt ein komisches Gefühl? Weil das wird ja nicht sein Geschäftsmodell von vornherein so gewesen sein.
Ja, aber Roses sind auch schon wirklich immer sehr mutig gewesen, was die hier nochmal, ich möchte es nochmal betonen, was diese Familie hier geschaffen hat mit ihrem Team gemeinsam, das ist schon sensationell gewesen. Und sie mussten nur noch lernen, noch mehr Digitalkompetenz und noch schneller zu entscheiden und zu machen. Aber sie sind Rennradfahrer, also ich meine, Erwin hatte noch nie was dagegen, noch schneller zu treten.
Okay, der wollte wahrscheinlich auch gewinnen.
Ja.
Ich würde an dieser Stelle gerne noch über ein Thema sprechen, das dich seit dem vergangenen Frühjahr sehr, sehr stark umtreibt, nämlich die Initiative Händler hilft Händlern. Das ist eine LinkedIn-Gruppe, wenn ich das richtig verstehe, mit fast 3000 Mitgliedern mittlerweile.
Ja.
Was macht ihr da genau?
Händler helfen Händlern, genau. Jeder ist eingeladen. Wir werden nächste Woche spätestens die 3000er-Marke knacken. Da sind wir sehr stolz drauf. Das ist eine Initiative, die ich mit tollen Leuten Anfang des Jahres gegründet habe, in der Corona-Krise. Ich kann mich nämlich erinnern, als dann im März die Ankündigung um 10 Uhr abends kam in NRW, wir schließen die Läden.
Ja.
Per Twitter, was wirklich dumm war, Herr Laschet, bei allem Respekt. Ich meine, wer guckt 10 Uhr abends noch auf Twitter?
Ja.
Und wenn man vor allen Dingen, ist es deshalb dumm, wenn man um 18 Uhr ankündigt, wir schließen die Läden nicht am selben Tag. Bei allem Respekt für das, was sie Gutes gemacht haben in der Corona-Krise, muss ich das hier als öffentliche Kritik mal stehen lassen. Und dann habe ich gedacht, Dicky, jetzt bist du so gut vernetzt. Du kennst alle möglichen Leute.
Ja.
Für dich ist auch nicht schwer rauszufinden, was jetzt die nächsten Schritte sind. Kannst einfach 3 Leute anrufen.
Ja.
Aber viele haben das einfach nicht. Und das kann doch jetzt nicht sein, dass wir als Bike-Branche vielleicht gut dastehen, aber alle anderen Probleme haben. Und ich habe gedacht, wir müssen jetzt noch schneller Wissen teilen. Und das war der Startschuss für Händler helfen Händlern. gemeinsam zu kämpfen, nicht einzeln mehr zu handeln, wie Einzelhandel das gerne macht, jetzt gemeinsam politische Forderungen stellen, Lösungen zu suchen, Wissen auszutauschen. Und da gab es tolle Dialoge und wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben mit der Firma Shopware und deren genialen Community haben wir ein Shop-System live gestellt, wo statt Marketing-Ringe gemeinsam Ware drüber verkaufen können, kostenlos. Alles cool, oben. Die ganze Initiative ist pro bono.
Ja.
Wir haben politische Forderungen mit allen Einzelhandelsverbänden gemeinsam abgegeben.
Ja.
An den Staat und haben die auch alle vereint. Dann haben wir mit Amazon gemeinsam Quickstart Online, eine komplett kostenlos, wo man sich nicht mehr registrieren muss, E-Learning-Plattform für Digitalisierung ins Leben gerufen. Quickstart Online. Da kann jeder sich aus 35 Videos angucken, wie funktioniert Zahlungsverkehr im Internet? Wie baut man einen Online-Shop auf? Wie verkauft man über Social? Wie wirbt man über Social? Also man kann sich alles dort angucken und komplett kostenlos. Dann haben wir, ich habe alleine mit fast 400 Händlern telefoniert, Hilfestellung geleistet, was man jetzt an kreativen Ideen machen kann. Wir haben Podcast-Serien durchgeführt von Händlern zu Händlern. Was macht jetzt gerade der eine in der Corona-Krise und was bedeutet das für den anderen? Das ist alles das, was wir getan haben. Eng zusammenstehen in der Krise und wir von Rosa haben entschieden, dass ich während der Corona-Schließung bis zu 8 Wochen 50% meiner Tageszeit komplett in Händler helfen, Händlern investiere. Das habe ich auch getan und bin sehr stolz darauf, so tolle Menschen kennengelernt zu haben. Ja.
Ist pro bono und ich glaube, wenn du sagst 50% der Arbeitszeit, es wird ja darüber hinaus auch noch Zeit fressen.
Jeden Tag, ich saß 3 Monate lang jeden Abend bis 1 Uhr nachts dran.
Darauf wollte ich hinaus. Also es hat ja echt viel für dich auch an Zeit gekostet.
Ja.
Was hat dich trotzdem daran gereizt, das zu machen?
Weil ich möchte nicht meinen Kindern sagen, und wir haben ja 2, ich habe nichts getan in der Corona-Krise.
Ja.
Und ich glaube, die Aufgabe von jedem, ich glaube, niemand darf sich freuen, dass er gerade gewinnt in einer Krise, niemand, sondern jeder ist aufgefordert, dann etwas zurückzugeben und zwar auch in dem Moment und selbst wenn man dadurch selber weniger gewinnt.
Okay.
Und das ist, glaube ich, unsere große Aufgabe und daran glaube ich, da habe ich mein ganzes Leben schon dran geglaubt. Und das ist auch der einzige Grund, wo ich zulasse, da gewinne ich mal nicht.
Ja, okay.
Wenn ich dafür absteigen kann und dem, der hingefallen ist, wieder aufs Rad helfen kann, dann mache ich das lieber.
Also Fair Play.
Ja.
Knappe Zeit ist irgendwie auch ein gutes Stichwort für das andere Thema und das Wiederaufstehen auch. Also wir haben ja mitbekommen, du bist sehr ambitionierter Rennradfahrer. Wie viel Zeit ist dir da dieses Jahr geblieben, angesichts der vielen Dinge, die du sonst noch so gemacht hast?
Ja, das ist leider komplett auf der Strecke geblieben.
Ja.
Meine ganzen Zeiten und Werte, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, das hat überhaupt nicht geklappt.
Was war das? Also was hast du dir vorgenommen?
Ja, ich wollte 300 Kilometer die Woche mindestens machen.
Amtlich,
Ja, vor allen Dingen, weil ich ja nur nachts fahren kann, weil ich tagsüber, guck mal, ich bin ja als Geschäftsführer Rose und das ist vielleicht auch ungewöhnlich, das müssen alle Zuhörer wissen, ich arbeite nur 3 Tage die Woche für Rose.
Ja.
Als Gesellschafter und Geschäftsführer Rose. Ich entscheide nicht, welche Farbe das Klopapier hat.
Ja.
Das können meine Mitarbeiter und auch die wichtigen Entscheidungen können die selber. Das ganze operative und taktische Business, das habe ich ja auch reingebracht, führt die Leadership. Ich glaube an absoluten Ownership, dass die Leute das selber können.
Ja.
Ich bringe nur mit Thorsten und Steffi und Erwin das Strategische rein.
Ja.
Und das ist das Gut und Treibe, die KPI und Action Point, das KPI und Action Point Driven Business Development.
Ja.
Und das heißt, neben den 3 Tagen bin ich ja noch Advisor Change bei Baby Bun, wo ich helfe, das Unternehmen weiterzuentwickeln, Marktführer stationär für Babyfachmärkte und den Übergabeprozess von den Senioren und Gründern auf die Kinder zu übergeben.
Ja.
Ganz, ganz tolles Unternehmen auch. Und ich bin Advisor Digital beim BVB noch.
Habe ich auch gelesen. Ja.
Genau. Das heißt, das füllt meine Tage schon gut aus, plus Händler helfen Händlern. Und dann habe ich 2 Kinder, die ich auch noch ab und zu gerne sehe und mit denen vor allen Dingen sehr gut spiele. Ich
will nochmal drauf zu sprechen kommen wollen gerne.
Denn ich bin tatsächlich ein leidenschaftlicher Spieler mit Duplo und allem Möglichen. Das mag ich auch noch lieber als Rennrad fahren mit den Kids. Also kann ich nur ab 9 Uhr oder so Rennrad fahren.
Ja.
Habe auch kein Problem im Dunkeln zu fahren, das hat mich noch nie gestört.
Ja.
Aber das ging halt nicht, weil ich da mit den 400 Händlern zugange war. Also das ist darum völlig auf der Strecke geblieben, aber das habe ich gerne gemacht. Aber jetzt werde ich über diesen Winter wieder kämpfen und ich werde nächstes Jahr angreifen.
Ich frage nächstes Jahr nochmal nach. Du hast das gerade gesagt, du bist Vater von 2 Kindern, 2 und 4 Jahre alt, ist richtig, ne?
2,5 und 4,5, ja.
Ja, okay. Wie bringt man das so richtig mit dem Job unter einen Hut?
Ja, das ist das ist jetzt gesellschaftlich vielleicht, man muss vielleicht zwei Dinge über mich noch wissen. Mich haben zwei Dinge noch nie gereizt. Mich hat ein Titel noch nie gereizt, ob ich, darum, ich heiße mein ganzes Leben schon Markus, man muss mich auch nicht Markus Diekmann oder Herr Geschäftsführer nennen, man muss mir auch keinen Parkplatz vom Gebäude zuweisen, das ist alles, ich will einfach nur gewinnen.
Ja.
So, und
dann macht der Parkplatz nichts mehr aus.
Das ist mein, mein Antrieb und Geld interessiert mich auch nicht. Das heißt, ich habe noch nie etwas der klassischen Karriere wegen gemacht, sondern aus purer Leidenschaft.
Ja.
Und dem Antrieb, ich habe halt nachts, muss ich sagen, Bilder in meinem Kopf, wie Unternehmen sich verändern müssen. Und dann habe ich immer einen Block, in dem mein Bett liegen, mal mir da drauf auf. Und das ist so logisch, vielleicht wie andere Schach spielen, ich habe keine Ahnung. Und wenn man das so aus dieser Leidenschaft macht, ich bin ein waschechter Unternehmer. Ich lebe für das und ich bin kein Workaholic. Ich bin einfach Unternehmer, das ist mein Hobby, das ist meine zweite Liebe, das ist meine große Leidenschaft, alles in einem. Und ich bin leider kein Daddy, der 4 Uhr nachmittags zu Hause ist. Will nicht sagen, ich bin nur ein Spaß-Daddy.
Ja.
Ich glaube nicht an, das muss man, ich denke, dass ich die qualitative Zeit, und ich habe heute, das hatte ich früher nicht, aber heute immer das ganze Wochenende Zeit für meine Kinder, immer konsequent.
Also hast du jetzt konsequent freigeräumt?
Konsequent, ja.
Ja, okay.
Und da spiele ich ausgiebig mit denen und das liebe ich auch und das lassen wir uns auch nicht nehmen.
Ja.
Aber das war's. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch wieder erlauben, dass auch Unternehmer wieder. Momentan ist ja, man redet nur noch über Work-Life-Balance und jeder, der nicht 16 Uhr zu Hause ist, der ist ein schlechter Vater, schlechter Mensch und alles. Und davon müssen wir wieder wegkommen und wir müssen wieder sagen, es ist erlaubt und man darf wieder mit Stolz sagen, man ist Unternehmer. Und dennoch glaube ich, dass viele schon 16 Uhr Zeit mit den Kids haben, die aber maßlos verschwenden, weil man dann vielleicht einfach nur vorm Fernseher sitzt oder dann mache ich lieber die 2 Tage ganz intensiv und kriege das auch hin.
Ja.
Aber es sind natürlich deutlich Abstriche und möchte das jetzt nicht nur schönreden.
Ja.
Auch da muss man sich in die Augen gucken können und sagen, man verpasst auch viel Zeit mit seinen Kindern.
Okay.
Das gehört auch dazu.
Den Preis, den du bezahlen möchtest und bezahlst.
Nimm mir das hier weg.
Ja.
Nicht mehr Firmen verändern zu dürfen, nicht mehr gewinnen zu wollen. Und du merkst, ich liege unglücklich auf dem Sofa.
Das wollen die Kinder auch nicht.
Es ist meine zweite Liebe.
Ja. Okay. Markus, sind wir fast am Ende des Gesprächs angekommen. Am Ende der Wirtschaft aktuell Podcast-Reihe habe ich immer Satzanfänge vorformuliert und ich würde mich freuen, wenn du das Ende dieser Satzanfänge zu Ende formulieren würdest.
Ja.
Sollen wir einfach mal durchstarten?
Ja.
Sport ist für mich.
Sport ist für mich, gewinnen zu wollen. Ich hasse es, Sportarten machen zu müssen, in denen ich schon vorher weiß, dass ich keine Chance habe zu gewinnen.
Okay, was würdest du dann nie spielen?
Also ich habe mein ganzes Leben Fußball gespielt, war immer ein schlechter Fußballer. Ich hätte schon früher mehr Radfahren sollen.
Ja.
Das habe ich tatsächlich gerne gemacht wegen der Gemeinschaft und Uwe und Bernd und alle.
Ja.
Heute meine besten Freunde.
In Coesfeld.
In Holtwick. Ich bin ja Rosenthal-Holtwicker, wohne in Coesfeld heute. Aber wenn ich denke, wie viel gemeinsame Zeit ich dadurch zum Beispiel mit Uwe hatte und immer gerne gemacht. Aber ich denke, ich bin besser in Konditionssportarten als in Ballsportarten. Okay. Das muss ich mir irgendwann nochmal eingestehen.
Okay.
Sprinten kann ich auch schlecht. Ich bin wirklich nur auf Langstrecke gut.
Okay, aber dann ist auch die nächste Frage, passt dann ganz gut. Die für mich schönste Rennradstrecke befindet sich?
Die holländischen Rennstrecken, die sind alle sind viel, viel besser. Aber es gibt ja diese Margaritenroute in Dänemark. Die sollte jeder mal machen. Traumhaft schön.
Wie viele Kilometer?
Über 600 Kilometer sind das. Aber man muss ja nicht das ganze Stück fahren. Man kann nur. Und Tim Böker, mein Mitgesellschafter hier bei Rose, und ich sind letztes Jahr über Bremen und alles von Coesfeld aus gestartet, über Bremen und Kohn bis zur Ostsee gefahren und das war auch wirklich traumhaft.
Ja,
also vor allem, wenn man da diese alten Gleisstrecken fährt, die heute umgebaut, wirklich traumhaft schön.
Du hast es gerade schon angesprochen, die Chance seit dem vergangenen Frühjahr bei Borussia Dortmund als Digital Advisor mitwirken zu dürfen, ist für mich.
Das gleiche wie bei Rose. BVB ist ein unglaublich toller Verein, genau wie Rose eine tolle Marke ist. Und sie sind auch Zweiter und nicht Erster. Und ich liebe es, aus dem Zweiten den Ersten zu machen.
Da bin ich gespannt.
Und wir werden digital da aufrüsten, weil ich kann da gar nicht so viel beitragen. Das Team, was da ist, weil ich bin nur Advisor digital. Und da ist so ein tolles Team und so tolle Menschen. Und freue mich, auch mal in die Fußballwelt mit reinschauen zu dürfen. Auch als Bayern-Fan und Bayern-Mitglied.
Bist Bayern-Fan?
Und Mitglied,
seit
ich denken kann.
Das letzte Mal so richtig geärgert habe ich mich.
Das letzte Mal habe ich mich am Wochenende tierisch geärgert, weil eine Aktion, die ich mir ausgedacht habe, überhaupt nicht geklappt hat und ich mir mal eingestehen musste, da habe ich nicht gut genug bis zum Ende drüber nachgedacht und das war eigentlich wirklich dumm und das war viel zu einfach.
Ja.
Ich spiele gerne ab und zu Badminton,
ja,
und es gibt diesen einen Schlag. Du weißt, du machst jetzt dein Gegner, der hat den so beschissen zu dir gespielt und du wirst ihn jetzt platt machen, weil du musst nur noch, ja, runterschmettern und du triffst plötzlich diesen Ball nicht und, ja, du triffst ihn ganz falsch.
Ja.
Obwohl es ein 100%, du kannst gar nichts falsch machen an diesem Ball. Es war einfach zu einfach.
Ja.
Und das war so eine Sache, da habe ich mich tierisch drüber geärgert.
Okay, gehen wir nicht auf die Inhalte ein. Das letzte Mal so richtig gefreut habe ich mich über.
Richtig gefreut habe ich mich über den Shop Usability Award, weil das für das Team einfach eine Riesenbelohnung war. Den haben wir jetzt vor 2 Wochen verliehen bekommen als bester Marken-Online-Shop Deutschlands. Und dieses Team hat so hart gearbeitet. Die haben so hart gelernt, trainiert und, ja, umgesetzt und geliefert. Und das für die in Empfang nehmen zu dürfen. Und die waren per Videokonferenz mit dabei. Die haben wir auch mit auf die Bühne per, ja, Videokonferenz genommen. Und ja, das hat mich sehr dankbar gemacht und wehmütig, dass ich mit diesen Leuten zusammenarbeiten darf.
Mhm. Coesfeld ist für mich.
Coesfeld und Holtweg sind für mich immer der sichere Hafen.
Mhm.
Ich bin so viel unterwegs in meinem Leben und das war ich immer schon. Ich war und das war immer der sichere Hafen, an dem ich wieder zurückgekehrt bin. Hier sind meine Eltern, hier ist meine Familie, hier sind meine Freunde wie Uwe, mein Stammtisch, wie die Superburschis und die mich immer wieder Superburschis, ja, genau. Die erinnern mich immer wieder, wo ich herkomme. Und das Tolle ist, in Coesfeld kostet die Currywurst, ich weiß gar nicht, was sie gerade kostet, weil wir vegan zu Hause leben. Aber ich esse ab und zu gerne eine Currywurst. Aber die kannst du dir in Coesfeld immer kaufen.
Ja.
Und zu meinen Freunden und meiner Familie kann ich immer hingehen.
Mhm.
Egal, ob das, ob ich der bekannte Digitalexperte bin oder einfach ein ganz toller Gärtner.
Ja.
Es spielt gar keine Rolle, sondern wer du bist, sondern sei einfach da.
Ja.
Und ja, das ist Coesfeld und Holtweg. Das sind diese beiden Orte für mich.
Mhm. Mein größter Erfolg als Unternehmer war?
Ja, ich denke, wir haben mit Shopmacher natürlich, ich meine, mit Shopmacher haben wir, glaube ich, tolle Geschichte geschrieben.
Ja.
Mit Commerz haben wir tolle Geschichte geschrieben. Die Agentur, die ich mitgegründet habe, ich glaube, keine andere Agentur hat in 4 Jahren mehr Awards gewonnen, mhm, und so tolle Mandanten gewonnen und so schnell bekannt geworden. Genauso wie Shopmacher auch. Ich denke, dass wir es bei Concord und bei Betabet mitleisten durfte, war enorm. Aber ich denke, mein größter Erfolg ist Rose.
Mhm.
Teil hier mitzuwirken und diese unglaubliche Geschichte, die wir schreiben. Wir stehen jetzt 25% im letzten Jahr, über 30% in diesem Jahr Prozent Wachstum bei den ganzen Schritten. Das ist einfach unfassbar, was wir hier erreichen. Und wir, mhm, stehen dennoch, und ich spüre es so richtig, erst ganz am Anfang.
Okay.
Also das ist, glaube ich, mein größter Erfolg.
Muss natürlich auch die andere Frage kommen. Mein größter Fehlschlag als Unternehmer war?
Mein größter Fehlschlag war, dass ich bei, das wird mir heute nicht mehr passieren, ich bei Shopmacher es verpasst habe, auch als wir näher 86 Leute waren, eine Management-geführte Organisation einzuführen. Mhm. Eigentlich lief alles auf mich und meinen Mitgesellschafter zu und wir haben gar nicht losgelassen, wollten überall, ja, mitreden und hatten so tolle Mitarbeiter und dennoch habe ich denen gesagt, wie sich die Schuhe zubinden müssen und das war echt, ja, das finde ich, da, lieber Manuel, mein Bruder, du weißt, ich verteile gar nicht so gerne Komplimente in der Familie, wie das so Münsterländer tun, da kann man, ja, nichts gegen sagen, ist unser Kompliment. Also Manuel, nichts gegen gesagt, dich und deine Leistung kann man nichts gegen sagen.
Ja. Gut gesagt. Ja. Der größte Unterschied zwischen dem Markus Diekmann von vor 20 Jahren zu heute ist?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe meine ganzen Fantasien noch nie verloren. Ich bin immer, mhm, noch ein fantasievolles Kind. Immer noch der verträumte Realist von damals.
Ja.
Absolut. Und erwische mich dabei auch immer. Aber natürlich, und das ist eigentlich ja auch was Negatives, oder finde ich persönlich, empfinde ich als negativ, man verliert teilweise die Leichtigkeit, weil, mhm, man natürlich auch weiß, heute, vielleicht ist das mein grauen Haar geschuldet, gucke ich doch nochmal eben kurz, bevor ich diesen Berg runterspringe, ob ich wirklich sicher unten, ja, aufkomme. Und früher wäre ich einfach runtergesprungen.
Okay.
Und manchmal wünsche ich mir zurück, dieses einfach wieder runterspringen. Und natürlich, ich muss sagen, wie schön das war, als wir bei Werbemacher oder Shopmacher 10 Leute waren,
mhm,
du dieses kleine Team warst, da gab es gar keinen Chef und gar nichts. Heute haben wir auch flache Hierarchien, aber du kanntest alles von einem. Du warst ein, ja, abends hast du zusammen Pizza, tagsüber gearbeitet, abends Pizza und ein Bier getrunken.
Ja, zweite Familie.
Zweite Familie. Und das war natürlich enorm. Und das ist natürlich für alle Zeiten weg. Und das war schon, so gerne ich das hier auch alles mag und ich liebe es und wie stolz ich da drauf bin, ist dieses ein ganz sympathisch. Ja, das wünsche ich mir manchmal zurück, wieder diese 10 Mann zu sein und wieder alle für dieses eine zu kämpfen.
Okay. Stichwort Wunsch, meine letzte Frage. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist,
dass wir alle dieses Titelgehetze, dieses Geldgehetze und dieses wirklich auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein, alle ein bisschen mehr zur Seite schieben. Wir als Händler helfen, Händlern lernen und dass wir als deutsche Händler und Unternehmer das aus dem Silicon Valley auch lernen, zusammenstehen, gemeinsam stolz sein, gemeinsam uns zu helfen und uns gemeinsam weiterzuentwickeln. Das wäre, und das ohne immer nur den eigenen Vorteil im Auge zu haben. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
Vielen Dank, Markus Diekmann.
Ja, danke auch.